Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 5.
Herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute bei Folge Nummer 25 und es geht weiter.
Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Juliane Wirwoll. Ja, der Name hat sich geändert, der Mensch aber nicht. Vielseitigkeitsreiterin und Journalistin, nehme euch seit 2020 mit hinter die Kulissen unseres Sports zu Turnieren, Championaten und spannenden Gesprächen mit den besten Reitern der Welt.
In der heutigen Folge hört ihr mich mal wieder selbst, habe ich ja letztes Mal schon angekündigt. Und es war doch viel mehr zu erzählen als gedacht. Ich denke ja oft, ich habe schon so viel berichtet vom Wochenende, aber sowohl von Aachen als auch von Kronenberg gab es echt noch eine Menge zu erzählen und auch noch ein paar Anekdoten. Und außerdem gibt es auch noch ein paar mehr Hintergründe zum Stall und alles so drumrum. Naja, die kann ich bei Instagram nicht so erzählen. Daher ist es, glaube ich, eine ganz spannende Folge geworden. Diese Folge wird unterstützt von Vitanda. Ich nutze die Vitanda Stallgamaschen aktuell sehr viel, vor allem bei Nessie, als Schlagschutz zur Regeneration und zur Stabilisierung des verletzten Beins. Was ich an den Stallgamaschen besonders schätze, sie knicken nicht, sie sind atmungsaktiv, weil sie ohne Neopren auskommen und verbinden zwei Dinge, die im Pferdesport super wichtig sind. Einmal den therapeutischen Effekt durch Keramik und Kompression durch die spezielle Schaumfüllung. Dadurch sind sie extrem vielseitig einsetzbar, vorbeugend, unterstützend bei Therapien, als Schlagschutz im Stall, auf der Weide oder beim Transport. Als Transportgamaschen nutze ich sie ja auch viel. Und eben auch mit leichtem Vorwärmeffekt, zum Beispiel auf dem Weg zum Training oder zum Turnier. Mehr Infos zu Vitanda findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge.
Bereit?
Bist du bereit? Ich denke schon, keine Ahnung, was du fragen willst.
Naja, unser letztes Update ist ja schon ein bisschen her. Ich habe mal nachgeguckt, das war vor Weihnachten, 12 Wochen her. Seitdem ist viel passiert, wie ich ja schon weiß, weil wir regelmäßig sprechen. Aber vielleicht deine Hörer das ja auch mal hören, was so passiert ist.
Das stimmt. Ich habe jetzt erst gedacht, ich hätte über Kronenberg schon so viel erzählt und berichtet und so weiter. Aber wenn man sich's überlegt, ist halt doch einfach, es passiert mehr als eine Instagram-Story.
Definitiv. Aber lass uns vielleicht erstmal mit Nessie anfangen, weil da müsstest du, glaube ich, auch erstmal sagen, wie Stand der Dinge ist und wie es ihr so geht.
Also, es geht ihr grundsätzlich ganz gut. Das Bein hat sich sehr gut entwickelt. Meine Mutter war ja einmal noch zur Kontrolle bei dem Dr. Mettenleiter, der das ja behandelt hat. Und der ist uns Gott sei Dank ein Stück entgegengekommen. Wir mussten also nicht wieder runter nach Stuttgart fahren mit ihr, sondern der war in der Nähe von Osnabrück. Der hat da irgendwie so eine Zweitpraxis, wo er ab und zu mal ist, also wirklich selten, aber ab und zu für seine Hamburger Kunden und eben die mehr im Norden sind. Der war sehr, sehr, sehr zufrieden. Wir waren vorher extrem skeptisch und hatten auch ein bisschen Angst vor dem Termin, weil man ja nie so richtig weiß, wie hat sich's entwickelt. Und sie lief eigentlich grundsätzlich gut im Schritt, aber wir hatten an Silvester halt auch so ein bisschen gemerkt, dass sie anscheinend da doch ein bisschen was auch immer gemacht hat in der Box. Auf jeden Fall war sie da, war das Bein da auch warm und schlechter und dann hat man halt gedacht, oh Gott, vielleicht ist wieder was kaputt gegangen oder so. Und ja, da waren wir echt so ein bisschen ängstlich, fast schon. Nee, und dann ist sie hingefahren und der war wirklich sehr, sehr begeistert, wie sich das entwickelt hat. Hat Schall gemacht, hat sich das angeguckt, hat sie tatsächlich auch vorgetrabt. Davor hat man ja am meisten Angst. Und da lief sie wirklich top. Ich will jetzt nicht sagen 100% lahmfrei, weil das wäre gelogen. Aber ich sag mal so 95%. Also man sieht es natürlich schon noch. Ich meine, das war ein reeller Sehnenschaden. Aber wir sind jetzt bei 6 Monaten, jetzt fast 7. Aber von daher absolut top. Und der war wirklich, wie gesagt, der angetan und hat uns dann einen weiteren Plan gegeben, dass wir dann eben bis auf 30 Minuten Schritt steigern können und sie dann ab Mitte März auch wieder auf freien Fuß, nenne ich es jetzt mal, gehen darf. Also, dass sie auch auf ein kleines Paddock kann. Natürlich muss man da schauen, wie man das geregelt kriegt, wie das auch am Stall möglich ist und dass sie halt nicht jetzt irgendwie von 0 auf 100 5 Stunden lang mit einer Herde auf eine Wiese geht und da rumrennt und dann halt auch animiert wird, sondern möglichst erstmal alleine, dass sie halt sich nur so bewegt, wie sie auch will und dass sie auch in den Aquatrainer darf. Da bin ich jetzt gerade dran, dass sie ab nächste Woche da reingeht und das natürlich auch gesteigert wird. Das erste Mal Aquatraining ist ja meistens für alle Pferde nur 10 Minuten oder so. Das ist auch ganz schön und grundsätzlich hat sie sich echt ganz gut entwickelt. Also es ist ja nach wie vor total erstaunlich, dass die so brav ist. Die ist halt einfach, es ist ein schlaues Pferd, die weiß, okay, irgendwas ist mit mir nicht ganz in Ordnung, dann halte ich mal Ruhe. Und die ist natürlich auch ein bisschen runtergefahren in so einem Boxenknast, dass sie da nicht wild rumspringt. So, und jetzt haben wir aber am Wochenende sie dabei gehabt auf dem Turnier. Ich nehme es dir mal vorweg.
Ja, wäre meine nächste Frage gewesen.
Genau. Ja, das hat mehrere Gründe gehabt. Also ich habe das bei Instagram immer mal nur so ganz by the way anklingen lassen, aber wir haben im Stall ziemlich einen Umbruch gehabt, da es einen Betreiberwechsel bei uns gab, zum 1.1. Und dadurch natürlich viele Abläufe anders sind, andere Leute dran sind, anders Sachen gemanagt werden, sage ich mal. Und wir hatten einfach das logistisch nicht so richtig im Griff, ob sie so gut versorgt wird, wie wir das halt machen. Und dann haben wir halt hin und her überlegt, ob wir sie mitnehmen aufs Turnier. Was natürlich irgendwie auch schwierig ist, weil erstens hast du natürlich eine zusätzliche Box, die einfach mal 150 Euro kostet. Dann musst du gucken, wie das mit der FEI-App geht, mit dem Pass. Was braucht man alles für so ein Pferd, was nicht genannt ist? Weil dann musst du auch natürlich alle Impfungen haben. Die muss in der FEI-App eingetragen werden, weil die wird in einen internationalen Stall gestellt. Und dadurch muss sie natürlich ja gesund sein und das alles mitbringen und muss auch Temperatur gemessen werden und so weiter und so fort. Also es war doch relativ großer Aufwand, das alles irgendwie zu managen für sie. Und ich hatte ehrlich gesagt auch so ein bisschen Bauchweh, ob wir ihr mehr Stress zumuten, im Sinne von dahinfahren, Turnierstress. Vielleicht denkt sie dann, oh, jetzt kann ich gehen und dann ist sie traurig, weil sie nicht gehen darf und so. Also man ist so mental wirklich auf so Messerschneide und überlegt die ganze Zeit, okay, was ist jetzt wirklich das Beste für das Pferd? Lässt du sie alleine zu Hause und weißt nicht, ob sie gut genug versorgt wird? Oder nimmst du sie mit und sie hat vielleicht Turnierstress? Am Ende haben wir Gott sei Dank die richtige Entscheidung getroffen, weil wir haben sie mitgenommen und sie war so happy, ey, in Kronberg. Also die hat richtig diesen Tapetenwechsel, hat die so gefeiert. Die war gut gelaunt, die ist gut losgelaufen, viel besser als zu Hause insgesamt. Also zu Hause schlurft sie halt einfach mal ab und zu rum, weil es ist immer die gleiche Runde, dann geht's wieder in die Box, bla bla. Und dort, da hatte sie halt richtig viel zu gucken und dann durfte sie grasen und dann durfte sie damit und so. Und die war richtig, richtig gut gelaunt. Also war auf jeden Fall die beste Entscheidung, sie mitzunehmen.
Cool, und dann war sie ja auch so ein bisschen Support für Kaspar wahrscheinlich.
Ja, irgendjemand hat geschrieben, sie kann ja jetzt auch so Mental Supporter oder Mental Support Animal oder irgendwie sowas sein. Da dachte ich so, ja, okay, das, also immer geht das nicht, das wird zu teuer und auch zu aufwendig. Aber jetzt war es halt echt total cool, weil es hat natürlich Kasper auch total geholfen. Er war in seinem normalen Umfeld, so wie wir sonst auch immer fahren. Die sind zusammen grasen gegangen und so weiter. Also ob sie jetzt auch geritten wird, das weiß er ja nicht. Also da macht er ja keinen Unterschied. Von daher war das natürlich total schön.
Cool, beim Voltigieren, bei den großen Prüfungen gibt es immer so ein Buddy Horse, so ein Freundschaftspferd quasi, was mit in der Bahn stehen darf, damit die auch nicht alleine im Zirkel sind.
Also, wirklich?
Ist das ja, ja.
Ja, guck, so Buddy Horse, ja.
Sehr cool. Also war das für dich emotional dann auch gut, sie mitzuhaben und dir nicht Sorgen zu machen, wie sie versorgt ist zu Hause und so weiter wahrscheinlich, oder?
Ja, es ist halt, wenn du dann weg bist und 4-5 Tage dann überlegst, oh, ist das jetzt gemacht worden, ist das jetzt nicht gemacht worden, hat jemand sie rausgenommen, wie lange wohl? Wie gesagt, logistisch war das jetzt in dem Fall nicht zu lösen. In Aachen ging es ja, aber da waren wir halt auch nicht ganz so lange weg, weil Mama ja erst nachgekommen ist. Das heißt, die konnte da morgens dann eben sich noch um Nessie kümmern. Und da sind wir natürlich auch ein bisschen picky, muss man sagen. Also mit allem, was Nessie anbelangt, sind wir natürlich schon sehr speziell auch, weil wir es natürlich am besten selber machen. Und dadurch hatte man jetzt halt kein schlechtes Gewissen irgendwie, weil man hatte sie dabei, man konnte das alles machen. Wir konnten sie dort inhalieren, wir konnten Schritt gehen, wir konnten putzen, wir konnten Eis dran machen. All diese ganzen Routinen, die wir da so machen mit dem Pferd, dafür hatten wir ja eigentlich genug Zeit. Also man muss allerdings sagen, Mama hat das meiste gemacht, weil ich hatte ja mit dem Reiten und Arbeiten ja auch noch genug zu tun.
Ja, auf jeden Fall. Und wie sieht das jetzt weiter aus mit Nessie in der Zukunft? Also wenn ihr auf 30 Minuten seid, dürft ihr auch irgendwann wieder anfangen, sie Schritt zu reiten? Oder wie ist da der Plan?
Ach ja, genau. Das hatte Dr. Metten leider auch noch gesagt, dass ich theoretisch jetzt auch schon Schritt reiten dürfte.
Cool.
Ich habe es noch nicht gemacht. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich es mache. Tatsächlich kommt Sefi, also Josefa Sommer, meine Physiotherapeutin für die Pferde, kommt diese Woche einmal und wird beide einmal angucken. Kaspar, glaube ich, ganz gut nach dem ersten Turnier, dass man einmal schaut, wo da irgendwelche Baustellen sind. Und Nessie jetzt nach der langen Stehpause. Weil mir ist schon klar, dass ich jetzt nicht so richtig was besser mache, wenn ich mich auf das dicke Pferd, was jetzt irgendwie die ganze Zeit stand und wo die Muskeln natürlich irgendwie entweder weg sind oder einfach hängen. Ich meine, Pferde lassen sich dann ja einfach hängen, wenn sie nur noch stehen oder sich auch wenig bewegen, dass ich mich da jetzt nicht unbedingt gleich draufsetze. Ich werde mal den Termin abwarten, gucken, was sie sagt, was ich im Schritt vom Boden aus irgendwie machen kann, um das erstmal so ein bisschen, ich nenne es mal aufzumuskeln, das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, weil so richtig aufmuskeln, aber zumindest so ein paar Sachen machen kann, bevor ich mich da draufsetze. Und dann wird es, glaube ich, krass emotional, wenn ich mich da wieder draufsetze einmal und irgendwie eine Runde um den Hof reite. Oh, ich glaube, ich muss heulen. Ich glaube, ich muss jetzt schon heulen.
Ja, aber eigentlich ja auch cool, dass das jetzt inzwischen doch so realistisch ist, ne? Und greifbar, sage ich mal.
Ja, total.
Okay, und möchtest du noch was zu diesem ganzen Stallthema sagen, wie es da jetzt weitergeht? Oder nicht?
Ja, im Podcast hier kann ich ja aus dem Nähkästchen plaudern. Wir sind ja unter uns, haha. Aber wir werden den Stall wechseln. Es ist nur etwas schwieriger, weil wir keine zwei Boxen zum gleichen Zeitpunkt gekriegt haben im neuen Stall. Das heißt, Kasper wird zum 1.4. umziehen und Nessie wird zum 1.5. umziehen. Ich habe erst gedacht, wir machen es andersrum. Aber es ist auch da wieder logistisch schlauer, dass einfachere Pferd im Sinne von, der kann in eine Herde, der kann raus, der kann erstmal alles machen, wie es halt so da geplant ist, umziehen zu lassen und dann sozusagen Nessie hinterher, wenn wir die Abläufe dort schon ein bisschen kennen und dann auch gucken können, wo die hin kann und so, weil da ist im Moment auch kein Einzelpaddock frei. Das heißt, das würde auch nicht gehen und von daher haben wir das jetzt erstmal so geplant. Ja, wir hatten zwischendurch tatsächlich einen anderen Stall zum 1.4. mit zwei Boxen. Es ist ja nicht so einfach, was zu finden, ehrlich gesagt, mit Paddock-Boxen und allem, was man sich so vorstellt und im ähnlichen Umkreis, was bezahlbar ist und so weiter. Und wir waren auch schon bereit, noch mehr Geld zu bezahlen. Und dann wurde irgendwie, ja, an einem Morgen wurde diese Box quasi abgesagt, weil ich ja Videos mache von meinen Pferden. Und ja, das war dann nicht gewünscht. Was mich extrem überrascht hat, weil es war bisher noch in keinem Stall jemals ein Problem. Und ich filme ja auch keine anderen Leute, ich filme keine Stallmitarbeiter. Ich bin wirklich extrem rücksichtsvoll gegenüber allen Leuten, die da sind oder wenn jemand irgendwas nicht will oder so. Also ich bin halt auch niemand, der den ganzen Tag nur mit dem Handy in der Hand rumrennt und alles filmt, was da ist oder so. Also eigentlich merken das die Leute kaum. Und ich mache das auch nicht jeden Tag und so. Also ja, aber es gehört zu meinem Job und wenn ich in einem Stall nicht filmen kann, wo meine Pferde stehen, dann kann ich es nicht machen. Aber das hat mich richtig geschockt und das war natürlich für uns auch sehr schwierig, weil wir schon gekündigt haben im alten Stall. Und wir haben zwar eine relativ lange Kündigungsfrist dort, aber es ist natürlich trotzdem, bist du dann im Zugzwang. Also du musst ja dann raus. Und du musst dann was finden. Das ist natürlich was anderes, als wenn du mal so guckst und ja und sondern du musst ja dann auch was finden zu einem bestimmten Zeitpunkt und du willst die Pferde jetzt auch nicht irgendwo zwischenlagern, in Anführungszeichen, wie ein, weiß ich nicht, wie ein Sofa. Das funktioniert ja auch nicht und ich bin sowieso kein Fan vom Umziehen. Mir geht das auch wirklich so dermaßen auf den Keks, dass die Ställe mittlerweile, ja, in Anführungszeichen so eine Halbwertszeit von 2 Jahren haben. Also wirklich, ich bin nicht jemand, der gerne umzieht, aber oh, ja, es ist irgendwie ja dann doch immer was, was man halt nicht regeln kann, also wo man keine Lösung findet oder so. Ne? Das war jetzt wirklich bei den letzten 2 Mal so, dass man da ja nicht weiter sein konnte. Auf längere Sicht suchen wir einfach auch was Eigenes, ne? Wo die Pferde dann, wo man irgendwie was Kleines hat, wo 5, 6 Boxen sind oder so und man das dann selber macht, weil man es am Ende dann doch so macht, wie man es haben will. Es ist natürlich mehr Arbeit, ich weiß das. Wir hatten ja mal irgendwann die Pferde am Haus, als ich noch zur Schule gegangen bin. Es ist mehr Arbeit, aber du hast sie dann bei dir, du weißt, wie es geht, du weißt, was gefüttert wurde und am Ende haben wir ja auch, gut, Nessie und Kasper, dann kommt Alf irgendwann dazu. Bei Alani weiß man nicht, der hat natürlich auch immer einen Platz. Wenn da irgendwann mal was sein sollte, kann der immer nach Hause kommen und dann sind es schon 4, also.
Ja, du bist halt bei externen Stellen immer auf andere angewiesen, ne? Und auch die Umstände, die der Stall hergibt. Und wenn sich da was ändert, dann ja.
Ja, und man ist auch immer von den Stallmitarbeitern abhängig. Mitarbeiter zu finden ist total schwer, ich weiß das. Aber man verlässt sich halt drauf, ne? Und wenn dann jemand krank ist und deswegen kriegt mein Pferd kein Heu, das funktioniert nicht.
Nee. Und in dem neuen Stall sind es quasi jetzt vergleichbare Trainingsbedingungen wie zum alten Stall?
Es sind deutlich verbesserte Trainingsbedingungen. Also wir haben eine große Halle, eine kleine Halle, eine Longierhalle, einen Longierplatz, noch 2 Plätze draußen und Ausreitgelände. Also Ich glaube, da ist mehr Platz, weil auch viel mehr Pferde, also 70 Pferde. Wir sind ja jetzt so, ich weiß gar nicht, 35 Pferde stehen bei uns, also schon doppelt so groß, aber auch eben doppelt so viele Möglichkeiten zu reiten.
Ja,
Schauen
cool.
wir mal. Ich war lange nicht mehr in so einem großen Stall. Die letzten beiden waren ja tatsächlich eher klein und es lag mir auch. Wir schauen mal, wie das in so einem großen Stall dann wieder wird, mit so vielen Menschen und so. Ich denke aber, dass sich das wirklich ganz gut verteilt durch die vielen
Ja,
Möglichkeiten.
definitiv.
Aber Paddockboxen und alles andere ebenso, wie wir uns das vorstellen, mit zweimal am Tag Heu, dreimal am Tag Kraftfutter rausstellen, kleine Herden. Dreimal in der Woche wird die Halle gezogen. Wir waren sehr überrascht. Wir so, wow, was? Wirklich? Und er schaute uns so an und er so, ja, so machen wir das immer. Und ich denke, das ist nicht überall so.
Man gibt sich ja mit kleinen Dingen auch zufrieden.
Mittlerweile ja.
Okay, spannend. Dann musst du beim nächsten Update ja mal berichten, wie die Lage ist im neuen Stall.
Ja, der April wird natürlich jetzt anstrengend, wenn das eine Pferd da steht und das andere Pferd woanders. Aber ich denke, dass es wahrscheinlich darauf hinausläuft, dass Mama und ich uns dann halt auch aufteilen und dass wir dann gucken müssen, dass wir die Sachen so ein bisschen aufteilen und der eine fährt eben in den einen Stall und reitet Kasper und der andere fährt in den anderen Stall und kümmert sich um Nessie. Und klar, für die Pferde wird es die Trennung natürlich auch nicht so einfach, aber die werden dann am Ende eh auch nicht zusammenstehen und auch nicht zusammen in der Herde stehen, weil die Wallache und Stuten getrennt haben. Und von daher müssen sie das jetzt eh dann lernen.
Ja, spannend. Okay, kommen wir mal zu Kaspar. Mit dem hattest du ja eigentlich eine perfekte Saisonvorbereitung, sage ich mal, mit dem Lehrgang bei Chris Bartle in Aachen, oder?
Ja, also ich muss sagen, auch jetzt nach dem ersten Turnierwochenende, ich habe bei Chris so krass viel mitgenommen. Also ich bin ja letztes Jahr schon mal da geritten, aber es war mit zwei Pferden und es war das erste Mal nach ewigen Zeiten. Ich glaube, 2018 bin ich bei ihm schon mal geritten. Das ist natürlich ewig her. Und ich habe letztes Jahr eben auch viel mitgenommen, aber es war fast zu viel Input mit zwei Pferden und dann bist du das erste Mal und hörst das alles auch zum ersten Mal und dann kannst du das gar nicht so richtig verarbeiten. Und dieses Mal hatte ich das Gefühl, ich war sehr viel konzentrierter und habe wirklich alles so wie so ein Schwamm aufgesogen. Und jetzt mit einem Pferd ist man natürlich dann auch so ein bisschen, es ist einfacher, weil du halt dieses eine Pferd hast, kannst dich darauf konzentrieren und es bleibt dann auch gleich. Und die beiden Pferde sind so unterschiedlich zu reiten, dass es halt mit zweien immer so, ja, einfach schwer ist, da dem Input zu folgen. Aber dieses Mal war es eben so super konzentriert und ich habe jetzt wirklich so, weiß nicht, vier, fünf Sachen beim Geländereiten, wo ich es richtig merke, so, okay, jetzt das, jetzt das, jetzt slip the rein, jetzt change the gear, okay, tailbone under, bla bla bla. Weil er macht das ja auch kurz. Sein System ist dann eben nur das eine Wort zu sagen oder die zwei Wörter und das kannst du dir dann total gut merken und so mitnehmen. Und ich merke halt, total krass. Bei Kasper ist halt dieses Tailbone under. Das bedeutet ja Steißbein drunter. Also quasi du klappst das Becken nicht in die Richtung, wo du einen Entenarsch machst, sondern in die andere Richtung nach innen. Also dass auch der Bauchnabel quasi nach innen zieht. Und damit hast du sowohl in der Dressur, dass du dich so hinsetzt und der macht plötzlich, oh, ich kann gesetzt galoppieren. Und du denkst so, hä, warum hat mir das in den letzten 25 Jahren noch keiner gesagt? Und im Gelände hast du dadurch halt viel mehr Kraft so im Core und kannst einfach da viel besser parieren. Also du machst das einmal und zack ist der wieder da, obwohl ich ja im Gelände wirklich auch gar kein scharfes Gebiss oder so drin habe. Chris ist generell ja überhaupt gar kein Fan von scharfen Gebissen, sondern eher weichere Gebisse. Ja, also ich muss wirklich sagen, das war die perfekte Saisonvorbereitung. Vor allen Dingen, ich hatte meine Bedenken. Weil auch, gut, das erste Geländetraining ist ja immer kacke, aber man ist so losgeritten und hatte gar keinen Rhythmus und ist so ewig lange in der Halle rumgeritten. Und dann ist draußen reiten so, hä, wie geht das nochmal? Und dann dachte ich so, okay, geil. Und jetzt reite ich bei Chris und da stehen irgendwie doch schon ganz schön dicke Klamotten. Wie soll das eigentlich gehen? Ich wollte mich jetzt damit nicht blamieren unbedingt. Aber es war wirklich super geil. Kasper war halt auch richtig gut drauf und dann eben dieser ganze Input, der jetzt für die Turniere und auch kommenden Trainings und so weiter halt einfach total viel geholfen hat.
Cool. Kannst du denn sagen, was dein größtes Learning war oder was du am meisten mitgenommen hast? War das dieses Tailbone Under oder noch mehr?
Ich würde sagen, Tailbone Under und das, was er in der Podcast-Folge, ich durfte ja die Podcast-Folge aufnehmen und war sehr beseelt. Er hat übrigens in Kronberg, habe ich ihn gefragt, ob irgendjemand ihn so auf dem Podcast angesprochen hat, weil er war ja da mit den Briten. Und dann sagte er, ja, voll cool. Manche Leute wollten noch ein Foto mit mir machen, weil sie den Podcast gehört haben.
Oh, wow. Wie krass.
Also richtig, richtig cool. Ich glaube, das, was er da ja gesagt hat, dieses Focus on the Details, das war für mich so ein bisschen die Überschrift vom Aachen-Wochenende. Noch mehr zu schauen, an welchen kleinen Stellschrauben kriege ich das besser hin mit dem Pferd? Kann ich mich noch optimieren? Kann ich das Management optimieren? Kann ich mein Reiten optimieren? Wo kann ich wie besser werden? Auch wenn vielleicht die Grundlage ja schon ganz gut ist. Also ich kann mich ja jetzt nicht beschweren, dass irgendwie mein Sitz eine Katastrophe ist oder das Pferd, keine Ahnung, über keinen Sprung springt oder so. Wir sind ja in der Grundlage erstmal, ich sag mal, gut aufgestellt. Aber an dem Punkt, wo ich jetzt bin, bei 2 oder bei 3 Sterne oder eben dann auch zu 4 Sternen oder so, das ist natürlich, da geht's dann wirklich um Details, wirklich um so minimalistische Sachen. Und da muss man dranbleiben, weißt du, es reicht dann nicht mehr so, das zu machen, wie man es vor 3 Jahren gemacht hat, sondern du musst dann auf die kleinen Sachen noch mehr gucken. Und das war so ein bisschen die Überschrift des Wochenendes. Ich weiß nicht, wer die Podcast-Folge gehört hat, damals mit Hinrich Romeike. Das ist, glaube ich, Staffel 1 gewesen. Das ist also ja. Ewig her. Ich glaube, wann habe ich den Podcast gestartet? 2020, also 6 Jahre her. Da erinnere ich mich wie heute noch. Der hat erzählt, wie er mit Marius dieses Halten geübt hat. Bis zur Perfektion, dass der square steht, alle 4 Beine, wenn du von vorne guckst, nur 2 siehst und wenn du von der Seite guckst, nur 2 siehst. Und das meine ich, diese Details am Ende, dass du wirklich nicht dich zufrieden gibst mit diesem Halten und dann steht ein Bein so ein bisschen vorne und minimal. Damit meine ich nicht, dass man jetzt 4 Stunden lang Halten üben soll. Ja, es muss natürlich immer noch in der Balance mit dem Pferd bleiben, aber insgesamt sich auch so zu hinterfragen und immer weiter so auf diese Details zu fokussieren, dass man es eben noch besser machen kann.
Ja, und auch wenn man selber für sich reitet, ne, dass immer wieder sich daran zu erinnern, wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig.
Nur ja, auch so Management. Also Aachen hatte ja nicht nur das Reiten, sondern es war ja so ein Komplettpaket, auch mit Fitness und mit Futterberatung und sowas allem. Und da immer das Gesamtpaket sehen. Das Pferd ist eben nicht, es ist nicht nur das Reiten, es ist nicht nur das Füttern, es ist nicht nur, wie die Box aussieht. Es ist bei mir nicht nur das Fitness, es ist bei mir nicht nur mentales Training, aber so insgesamt. Es wird halt ja immer mehr und man muss natürlich irgendwo die Balance finden, weil wenn man das alles zu 100% machen würde, dann könnte man in seinem Leben genau das eine Pferd machen. Nicht mehr arbeiten und keine Freunde, keine Beziehung, eigentlich ganze Tag sich nur Gedanken machen um das Pferd. Das ist natürlich auch nicht so hilfreich. Also man muss natürlich irgendwo dann auch seine Mitte finden.
Ja, auf jeden Fall. Nimm uns doch mal jetzt mit nach Kronberg zum Turnier, zum ersten Turnier der Saison.
Also ich bin letztes Jahr da nicht geritten, aber vorletztes Jahr und da war ich auch schon total geflasht, muss ich sagen, geflasht. Ich meine, ich war ja schon auf einigen coolen Turnieren, aber Kronberg oder Pelbergen, alle nennen es so ein bisschen anders, ist schon besonders, weil sie halt einmal diese riesige Halle haben. Also es ist ja quasi eine Halle, die 3 Hallen beinhaltet,
ja.
3 riesige Hallen beinhaltet. Das heißt, da kann man überall abreiten. Das heißt, man hat schon nicht diese Abreitesituation, die man sonst so hat, mit kleinen Plätzen und jeder reitet sich im Weg rum und keine Ahnung, dann sind die Böden einfach phänomenal gut. Also überall Ebbe, Flut, mega guter Boden. Im Gelände haben sie auch jetzt einiges gemacht. Das letzte Mal, als ich da war, war im Oktober und da war es schon ganz schön modderig und ein bisschen Acker zwischendurch. Dieses Mal hatten sie natürlich auch bessere Bedingungen, aber ich habe das Gefühl, dass sie da auch viel gemacht haben. Es ist wirklich Top-Boden gewesen. Und jetzt haben sie auch die Strecken so ein bisschen optimiert. Letztes Jahr hatten sie ja so ein bisschen Sponsorenprobleme und haben dann gesagt, sie machen keine Turniere mehr. Jetzt haben sie das irgendwie geregelt. Wie, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber sie machen weiter Turniere und haben auch 9 Parcoursbauer. Und ja, es ist teuer. Also es ist teurer als andere Turniere. Aber ich muss sagen, ich habe mir das vorher überlegt und ich finde, es lohnt sich, für so gute Bedingungen eben dann auch mehr Geld zu bezahlen. Du hast eine super Organisation, du hast eine gute Zeiteinteilung im Sinne von, es ist gut organisiert. Die Zeiteinteilung selber habe ich ja etwas kritisiert und stehe ich auch zu. Ja, es ist halt einfach super schön, eine riesengroße Stallung, da ist auch Platz, es ist hell. Das ist alles Beton vorne, also sowohl die Stallungen sind auf Beton, als auch der ganze Parkplatz ist auf Beton. Das hat Vor- und Nachteile. Es ist vielleicht nicht so schön muckelig, wie auf einer Wiese zu stehen, aber wenn es regnet, hast du natürlich auch keinen Matsch, sondern kannst immer wieder rausfahren. Deswegen ist so ein Betonparkplatz gar nicht so schlecht. Und ja, dann habe ich gedacht, nachdem das mit Aachen feststand, ich wollte ja eigentlich erst Mitte April in die Saison starten, um mir ein bisschen Zeit zu geben, um alles mal so ein bisschen, ne, zu gucken und so. Und dann, als das mit Aachen feststand, habe ich dann gedacht, boah, dann reizt du Aachen, nachher ist das cool und klappt alles gut. Und dann hast du 6 Wochen bis zum ersten Turnier. Das ist ja scheiße. Da habe ich gedacht, nee, dann lass mal da hinfahren. Genau, dann haben wir genannt. Kasper 2 Sterne, habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht. Also nicht, dass ich jetzt 3 Sterne reiten wollte, sondern ich habe eher überlegt, ob ich Intro reite. Aber ich glaube, bei den guten Prüfungen, die wir schon hatten, Kasper und ich in 2 Sterne und ja auch erste 3 Sterne, nehme ich Intro mit dem nicht mehr so ganz ernst. Und dann macht es halt auch keinen Sinn. Also ja, das mit der Zeitanteilung kann ich vielleicht noch sagen, dass finde ich halt blöd, dass sie mittlerweile irgendwie die Prüfung alle von Donnerstag bis Sonntag ziehen, dass die Dressuren immer auf 2 Tage aufgeteilt werden oder ganz oft mittlerweile, immer Teil 1 und Teil 2, wo man sich immer fragt, ja, aber ist das aus Fairnessgründen oder weil ich meine, es muss sowieso, ein Teil reitet halt am Donnerstag, ein Teil am Freitag. Also es ist, wie es ist. Es ist so oder so nicht fair. Ja, das nervt ein bisschen und sie hatten halt auch gleich reingeschrieben in die Zeiteinteilung, dass man sich das nicht aussuchen darf und auch keine, ich sag mal, Präferenzen angeben kann, sondern man reitet dann, wie sie es halt einteilen. Und wenn du jemanden zum Tauschen findest, dann kannst du tauschen. Was relativ schwierig ist. Also, ich hatte Glück, muss ich sagen. Ich war am Freitag dran, so wie ich es mir sehr, sehr doll erhofft hatte, weil man muss ja einen Tag vorher anreisen bei so einer Fahrt von 400 Kilometern. Und wir hätten am Mittwoch nur ganz schwer anreisen können. Also sowohl, weil ich 1000 Jobs vorher hatte und irgendwie noch alles fertig kriegen wollte, als auch Mama musste auch arbeiten noch Mittwoch. Die hatte nur Donnerstag, Freitag freigekriegt und wir wollten jetzt nicht uns wieder aufteilen und wieder mit 2 Autos dahin gurken. Bei den aktuellen Spritpreisen ist es vielleicht auch wichtig. Und von daher hatte ich Glück, sodass wir Donnerstag angereist sind, eben mit beiden Pferden. Und ja, dann ging das los. Dann hatte ich Freitag Dressur, Samstag Springen, Sonntag Gelände. Hatte die Aufgabe auch am Dienstag nochmal geritten. Das war auch eigentlich alles ganz gut. Carola war dort, die Trainerin, mit der ich oft auf dem Turnier abreite. Ich habe jetzt diesen Winter es nicht geschafft, zu ihr zu fahren nach Warndorf nochmal für ein Bootcamp. Aber sie begleitet uns ja jetzt schon eine Weile und kennt die Pferde ja auch ganz gut und hat mir dann am Donnerstagabend nochmal geholfen, dass wir nochmal zusammengeritten sind. Und auch vor der Dressur hat sie mir nochmal geholfen. Das war auch gut, weil es ist einfach, ja, total hilfreich, wenn du jemanden beim Abreiten hast, der auch auf die Zeiten guckt und du musst dich eigentlich wirklich nur aufs Reiten konzentrieren und was derjenige sagt und nicht, okay, übe ich jetzt nochmal halten, mache ich nochmal Schritt, mache ich nochmal Trab, mache ich nochmal Mitteltrab. Überlegt man ja dann doch immer wieder, was man noch macht und wie viel Zeit man noch hat. Und wenn da einer unten ist, der das wirklich total gut macht und kann und weiß, dann ist das sehr hilfreich. Die Dressur selber war dann echt solide. Ich fand, er hat das alles richtig, richtig gut gemacht. Er blieb schön ruhig. Das Einzige, was wirklich sehr schade war, er ging nicht gut Schritt. Also er ist zweimal so ganz leicht angezackelt, hat er normalerweise gar keine Probleme mit. Muss man sagen, erste Dressur ist natürlich auch aufregend draußen und war kalt und dann sind die natürlich auch an. Das ist natürlich schade, weil der Schritt zählt doppelt. Und wenn du da natürlich keine gute Note kriegst, dann zieht die dich schon ganz schön runter. Ich hatte jetzt insgesamt eine 32,1. Ja, ich dachte, es wäre eine 30. Gut. So what? Die einen Richter sehen es so und die anderen so. Die waren sich auch beide recht einig. Also ich glaube, da die 2 Pünktchen haben wir wahrscheinlich bei dem Schritt da verloren. Ansonsten fand ich das alles sehr, ja, super Anlehnung. Der war genau an der Senkrechten. Das war alles wirklich top. Sah vom Seitenbild gut aus. Also was ich im Foto und Video danach gesehen habe, eben sah das wirklich alles gut aus. Und alle Lektionen waren da. Da kann man sich wirklich gar nicht beschweren. Ich war dann irgendwie, ich glaube, 33. nach Dressur.
Ja, habe ich hier offen. Stimmt.
Ja, das ist natürlich, du denkst erstmal so, boah, 33. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich meine, aber es sind halt 105 Starter gewesen in dieser 2 Sterne. Und mit 33. bist du im ersten Drittel. Kannst dich eigentlich nicht beschweren. Denkst du, bei normalen Starterzahlen, wenn du jetzt 60 hast oder so, wärst du jetzt, keine Ahnung, 18. Dann wärst du nicht enttäuscht gewesen. Aber 33. denkst du natürlich so, oh Gott, ist das weit weg. Naja, und dann hatten wir am Samstag Springparcours. Ja, war schon recht ordentlich. Also erstmal dieser riesige Platz. Da habe ich noch gedacht, ja, muss auf jeden Fall vorwärts reiten, weil auf den großen Plätzen haben echt viele Leute Zeitfehler, weil man einfach zu große Wendungen reitet oder auch so ein bisschen, ach, es ist so schön hier und so ein bisschen da rumgaloppiert und irgendwie nicht so richtig den Drive hat, aber genau, ein bisschen vorwärts reiten. Ich wusste auch, dass bestimmt cookig ist. Ich hatte ja vorher schon mal ein paar gesehen in der anderen Abteilung und so. Und da kamen auch einige raus und sagten, it was very spooky. Und dann dachte ich so, musst du ein bisschen aufpassen bei Kasper auch. Der hat richtig an diesen ganzen Blumen und so weiter, hat der so geglotzt. Da ist er so, so vorbeigegangen. Dann war aber der Motor richtig an. Ich bin angaloppiert, dachte noch an Chris so, hey, let's go.
Und die ersten
Sprünge waren, genau. Und Kasper so, okay, let's go. Ja, die ersten Sprünge waren alle noch sehr gut und also da habe ich ihn auch gut zurückgekriegt und so. Und dann wurde es aber im Verlauf des Parcours wurde der immer schneller. Und irgendwann war halt so eine Distanz, das waren, glaube ich, 8 Galoppsprünge und die haben nicht reingepasst. Also ich sah das auch, ich versuchte das auch und Kasper so, nein, das geht weiter. Und ich dachte so, ja, das geht nicht weiter. Also das war nicht so ein leichter Fehler, wo du sagst, oh schade, sondern es war ein richtiger Fehler. Er hatte jetzt nicht die Stange zwischen den Beinen oder so, keine Angst, aber er ist da schon einfach vorgedaddelt. Hat sich dann richtig bemüht, weil das war noch Kombination. Mhm. Das heißt, er hat hinten raus keinen Fehler gehabt. Also da hat er sich nochmal richtig bemüht. Aber ich wusste halt vorne, wenn ich jetzt einen Galoppsprung weglasse, also den nochmal so ein bisschen auflöse, dann habe ich vielleicht vorne den nicht um, aber ja hinten, weil das schafft er auf gar keinen Fall mit 2 Galoppsprüngen eng da drin. Und den Rest sprang er wieder richtig gut, also ein Fehler. Klar, man wünscht sich immer keinen Fehler, aber ich finde beim ersten Turnier der Saison ein Fehler kann ich absolut verzeihen.
Ja, so viel bist du jetzt ja draußen auch noch nicht gesprungen, ne?
Absolut. Also ich glaube einmal bei Nico vor Chris, weil ich wollte unbedingt noch einmal Parcours reiten. Ich glaube, das war das eine Mal, ja. Von daher, wie gesagt, war da total zufrieden mit. Am Sonntag war ja dann Gelände, war ich auch ein paar Mal abgegangen. Lustige Anekdote an dieser Stelle. Ich bin das Gelände abgegangen, habe ein Instagram-Reel davon gemacht, von der Geländestrecke. Zack, 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 immer so da drauf und habe das dann kommentiert, hochgeladen, so dass die Leute so ein bisschen gucken konnten, was da abgefragt wird. Und einer schrieb dann als Kommentar, sag mal, hast du die Nummer 13 vergessen oder ist das nur im Video? Und dann gucke ich und denk so, hä, welche Nummer 13? Dann hatte ich doch tatsächlich die Nummer 13 vergessen, also komplett.
Die hast du gar nicht gesehen.
Nein, die war so außerhalb der Linie, dass man die nicht sehen konnte. Und keiner von uns, weder Mama noch ich, sind irgendwie auf die Idee gekommen, dass nach 12 nicht 14 kommen kann.
Oh shit.
Stell dir mal vor, ich hätte kein Instagram, dann hätte ich die 13 vergessen und wäre ausgeschieden.
Das wäre ärgerlich gewesen.
Also ich kann nur sagen, danke ihr Follower, dass ihr so gut aufpasst. Nicht mal an dem Video ist mir das aufgefallen. Also das ist wirklich verrückt. Also ich habe mir das dann nochmal angeguckt, die Nummer 13. Welche Linie man da reiten muss. Dann hatte ich sogar die Ehre, am Sonntag ist Andrew Hoy ja mit Gulliver in der anderen Abteilung geritten. 2 Stern A in der oder 2 Stern B in der anderen Abteilung halt. Und der war schon relativ früh dran. Und dann hat er mich danach sozusagen nochmal mitgenommen durch den Kurs. Also wir sind nicht abgefahren, aber er hat mich nochmal so ein bisschen durchgesprochen, was wie sich reiten ließ und so und wo ich ein bisschen aufpassen muss. Und das ist natürlich total cool, weil ich bin sonst mit niemandem abgegangen und habe jetzt auch nicht 10 Leute gefragt. Aber wenn man noch mal einen Profi hat, der einem noch mal so kurz einen so durchspricht, das hat auf jeden Fall auch noch mal geholfen. Und dann hatte ich ja einen guten Plan. Wusste, die Zeit ist bestimmt zu schaffen, aber werden auch einige Zeitfehler haben. Wusste also meine Minutenpunkte. Es war ganz schön, die hatten schon in der Cross-Country-App das alles hochgeladen, auch mit Minutenpunkten und so weiter. Das heißt, diese Arbeit muss ich nicht noch machen, sonst mache ich das ja oft und lade das auch für alle hoch und so. Aber das war tatsächlich schon erledigt und da konnte ich die Minutenpunkte nehmen. Dann ging das los. Wir hatten einen super Plan. Also ich reite ja immer so ungefähr 30 Minuten ab, mal plus minus, ne? Mit dem langen Weg hatten wir so ein bisschen mehr Zeit eingeplant, alles gut. Und ich musste mir vorher noch eine Gerte kaufen bei Emmas. Das war der Laden da vor Ort. Der hatte Gott sei Dank Sonntag auch offen, weil ich irgendwie meine Geländegerte vergessen, verloren, keine Ahnung, wo die ist. Also die ist auf jeden Fall verschwunden. Und du weißt ja, wie es ist, diese Springgerten, die man irgendwie in den Ställen rumfliegen hat, die sind halt oft so lang.
Ja.
Und Kasper ist ja sowieso so ein totaler Zucki und der war im Springen. Ich glaube tatsächlich, dass es ein ganz bisschen an der Gerte lag, dass er immer so schneller und schneller und schneller wurde. Weil sobald man anfängt, die Zügel nachzufassen, wackelst du ja mit der Gerte irgendwie rum und dann wird er schneller. Und dann denkt er, oh Gott, Also ich meine, ich habe dieses Pferd noch nie gehauen, ja, noch nie. Aber dann wird er schneller. Und dann habe ich gedacht, nee, fürs Gelände geht das nicht, weil da wackelst du ja noch mehr rum mit den Zügeln, weil gerade weil du ja mal durchrutschen lassen musst und dann wieder aufnehmen musst und so weiter. Also im Gelände ist ja noch mehr Bewegung da oben drin. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich mir irgendwie noch eine kurze Gerte kaufen, weil ich reite den ja immer ohne Sporen. Ich habe das ein einziges Mal probiert in Münster mit Sporen, weil ich dachte, ja, ist ja schon schwer. Und dann hast du so einen kleinen Sporen, um mal so ein bisschen vielleicht mehr einzufassen. Und dann hatte ich zweimal in dieser Strecke gar keine Kontrolle mehr. Also gar keine.
Keine Option.
Und dann habe ich gedacht, es geht nicht. Du kannst das Pferd nicht mit Sporen reiten. Das heißt, ich reite den komplett ohne Sporen. Aber ich nehme halt gerne mal so eine kleine Gerte mit, wenigstens um eine Richtung zu geben oder einzurahmen. Genau, danke für das Wort, einzurahmen. Und dann habe ich mir also noch schnell bei Emmas eine kleine Gerte geholt. Und dann war ich am Abreiten. Das hat auch alles gut geklappt. Ich war in der Zeit, dachte, oh ja, ich bin minimal früh, vielleicht so 3 Minuten, aber das ging. Ich habe ja die Uhr an mit der Uhrzeit und dann kann ich umschalten, damit ich die Uhr für die Minutenpunkte nehmen kann. Das ist übrigens auch ein guter Tipp, weil ich bin ewig lange mit einer Uhr geritten, wo die Uhr nicht eingestellt war. Also nicht die richtige Uhrzeit. Und das ist schon gut, wenn man selber eine Uhrzeit einmal hat, weil es ist nicht bei allen Geländeplätzen so, dass da irgendwo eine riesige Uhr ist. Und dann weiß man irgendwann gar nicht mehr so richtig, okay, wann ist man jetzt dran? Dann guckt man, dann hast du noch zwei, starten die alle 2 Minuten, alle 3, dann weißt du es nicht mehr so genau. Also es ist schon einfach immer gut, eine Uhr zu haben. Also ich war minimal früh und dann ist erst ein Mim ausgelöst worden. Das heißt, die mussten Mim wieder aufbauen. Das hat so 5 Minuten gedauert. Dann ist leider einer gestürzt. Dann fuhr der RTW los. Dann waren wir auf dem Abreiteplatz schon so ein bisschen, oh, das will jetzt keiner.
Wurde es angehalten erstmal?
Kurs zweimal angehalten. Und dann ist man auf dem Abreiteplatz schon auch so ein bisschen nicht so gut drauf, nennen wir es mal. Und dann weiß ja auch nicht, wie lange das dauert. Und ich bin dann irgendwie Schritt geritten. Das war alles ein bisschen doof, weil Kasper ist ja sehr sensibel auf Fliegen, Wärme. Und dann war der schon geschwitzt, weil ich ja schon abgeritten hatte. Schweiß macht es auch nicht besser. Und dann musste ich so lange Schritt reiten. Das heißt, der hat sich schon ganz schön aufgeregt. Es war dann irgendwie alles suboptimal. Aber es ging dann weiter. Wir hatten dann 14 Minuten Zeitverzug. Es ist natürlich einfach schon echt lang.
Ja.
Dann bin ich also nochmal einen Sprung geritten und er war wirklich so ein bisschen am Rumwackeln die ganze Zeit. Also war einfach nicht mehr so konzentriert wie vorher. Und dann habe ich nur gedacht, naja, du reitest erstmal los. Vielleicht macht das Adrenalin und dieses, okay, ich bin in der Strecke, macht ihn wieder so ein bisschen klarer. Und wenn es nicht geht, dann hörst du halt auf. Also ich war da recht entspannt. Dann war es aber genau so, wie ich eben gesagt habe, da machte das Klick in der Startbox und bam, der war so krass im Fokus. Vielleicht die ersten beiden Sprünge, da hat er noch mal so ein bisschen links und rechts gezogen oder hat man nach der Seite irgendwie so ein bisschen weggewischt oder so. Aber ansonsten, der war so on point bei allen Abfragen. Auch hinten gab es so ein Mim-Oxer und dann 5 Galoppsprünge Ecke. Und das war die Ecke, die schon ein paar Mal ausgelöst hatte. So auf der Linie und zack. Und da ist irgendwie gar keine Fragestellung, ob man da irgendwie das entweder nicht macht oder vorbei oder irgendwas. Waren ja auch einige Schmale drin. 9AB, genau, hinten im Wald waren 2 richtig schmale, auch aus der Wendung raus und dann in die nächste Wendung. Und den zweiten habe ich leider echt schlecht erwischt. Und dann zack, macht er noch einen kleinen und keine Ahnung, ein bisschen chaotisch manchmal mit seinen Füßen und so und seinem ganzen Körper. Aber mittlerweile, ich meine, das sind halt Buschpferde. Das ist nicht perfekt. Da ist nicht jeder Sprung wie gemalt. Die wissen aber genau, wie sie mit ihren Beinen dann sich da auch mal rüber retten. Oder machen dann halt irgendwie einen kleinen und fangen dann an zu laufen oder wie auch immer, aber das ist schon cool, dass der so, so sicher geworden ist und eben auch Wasser gar kein Problem. Und dann hatte einer gesagt, dass auch 1, 2 Leute Probleme hatten an der kleinen Kante, dass das danach, dass die irgendwie untergetaucht sind. Und dann habe ich gedacht, okay, nicht zu doll. Der eine ist da wohl auch mit volle Hacke rein. Und dann habe ich echt so ein bisschen zurückgenommen zur Kante. Und dann ist er mir aber fast ausgegangen. Ich so, nee, weiter. Und dann war es auch blöd. Auch nochmal ein gutes Learning. An der Kante, ich bin ohne Gummistiefel abgegangen, deswegen stand ich nie an der Kante, weil die war ja wie so eine Insel in der Mitte des Wassers. Das heißt, ich hätte quasi durchs Wasser durchgemusst, um da drauf zu kommen, um die Kante zu sehen. Aber wirklich vor jedem Sprung einmal davor stellen, ist gut, hilfreich. Weil ich bin nämlich da runtergeritten und dachte dann so, reite ich jetzt die Kante raus? Nee, da hinten ist ja der Sprung. Weil das so dicht beieinander war, da gab es so eine Kante raus. Also links davon war quasi unser nächster Sprung, so ein richtig dickes Trapez. Man will jetzt als Reiter nicht unbedingt überrascht werden in dem Moment. Es ist schon schlau, wenn man selber das wirklich oft genug gesehen hat. Die Pferde sehen es ja zum ersten Mal. Und denen musst du ja genug Sicherheit geben, welche Linie du jetzt reiten willst. Gott sei Dank war Kasper wirklich total konzentriert, guckte auf den Sprung und papapam und dann sprang der darüber. Aber auch ich lerne noch dazu, dass man jeden Sprung wirklich nochmal gerade anguckt und auch den Weg zum nächsten. Auch wenn da Wasser zwischen ist, dann gehst du da halt einmal mit Gummistiefeln hin. Man hat ja welche dabei. Ach ja, genau, dann ging das weiter, das war alles total gut. Dann galoppierte ich schön den Weg da lang und bam. Und dann kam 17AB, das haben wir auch super getroffen. Und dann dachte ich, oh ja, jetzt sind wir ja fast im Ziel. Und dann irgendwas in meinem Gehirn machte so li, 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 li. Und ich dachte so, ah fuck, wir müssen noch mal eine Schleife drehen. Da hätte ich mich beinahe verritten. Wirklich.
Oh.
Beinahe hätte ich mich verritten. Ja, aber ich habe es Gott sei Dank noch schnell gemerkt. Also ich habe vielleicht eine Sekunde verloren oder so. Es war jetzt wirklich nicht weit. Und dann 18AB nochmal Wasser und dann erst nach hinten weiterreiten. Das war also wirklich so eine Schleife einmal. Dann die letzten schrägen Hecken. Das war auch für einige ein Problem, weil es auch relativ weit stand. Aber der war so auf der Spur. Beim ersten hat er noch so ein ganz bisschen gewackelt, habe ich gemerkt, in der Luft, weil man die halt schon schräg anreiten musste. Und dann zwei Galoppsprünge weiter. Letzten habe ich nochmal aufgenommen, weil am letzten willst du nicht unbedingt so einen Fuck-up haben oder so, sondern einmal nochmal aufmerksam machen. Und nee, und dann waren wir im Ziel und in der Zeit sogar noch, trotz meines kleinen Ups-Moments. Aber das war echt richtig cool, weil es so sicher und so kompromisslos auch war. Der hat sich krass entwickelt und natürlich wird dem das auch helfen, sage ich mal, jetzt eine Nummer 1 zu sein, weil er schon ja auch immer im Schatten von Nessie steht oder stand. Solchen Pferden hilft das oft, wenn die dann halt Nummer 1 werden.
Ja, auf jeden Fall. Also hattet ihr beide Spaß?
Ja, wir hatten richtig Spaß. Wir hatten richtig Spaß.
Sehr cool. Und Sprung 13 hast du auch mitgenommen?
Ja, Sprung 13 habe ich mitgenommen. Ich bin nicht ausgeschieden. Ich war am Ende, glaube ich, auf Rang 28. Erste Reserve. Aber hey, wenn ich noch platziert worden wäre, hätte ich genau 5 € gekriegt an Preisgeld.
Ja, es macht Spaß.
Ja, der Sport ist schon teuer.
Aber das war jetzt auch das erste Turnier für dich, nachdem das mit Nessie passiert ist letztes Jahr. Wie war das mental?
Ja, die Frage haben ja auch einige im Fragesticker vorher gestellt. Und ich musste da ein bisschen drüber nachdenken. Ich muss schon sagen, Oktober, November, Dezember, Januar noch so halb, sagen wir mal 3,5 Monate, war schon ein dunkles Tal, ne? Durch das ich gegangen bin mit der ganzen Geschichte. Und dann habe ich mich aber berappelt und habe auch wieder angefangen, mehr zu reiten und mir das alles anzugucken und jetzt ja auch Trainings zu reiten. Und auch im Dezember zum Beispiel, als wir da auf dem Geländeplatz waren, das hat auch total viel geholfen, einfach um mal zu fühlen, okay, deswegen mache ich das.
Ja,
wegen dem Gefühl. Jetzt muss ich sagen, jetzt sind ja noch mal 2-3 Monate vergangen und ich hatte das ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf. Ich bin jetzt nicht losgeritten und habe gedacht, oh Gott, hoffentlich verletzt Kasper sich nicht. Hatte ich nicht. Gott sei Dank. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich habe jetzt ja auch keine krassen mentalen Übungen dazu gemacht oder so. Oder habe jetzt nur einen Trainer dafür gehabt, der das aus meinem Kopf versucht rauszukriegen oder so. Ich glaube, ich habe mich einfach viel damit beschäftigt. Ich weiß nicht, ob ich es abgehakt habe. Das glaube ich nicht. Also das ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Aber ich will auch nicht jetzt zu viel grübeln, warum es jetzt so gut funktioniert hat, weil warum? Es hat jetzt gut funktioniert und jetzt kann ich darauf aufbauen und kann das weitermachen, was ich liebe, nämlich Vielseitigkeit reiten, weil das wäre schon ja ganz schön krass gewesen, wenn ich das hätte aufgeben müssen, so, ne?
Ja, und dieses Gefühl, was du im Gelände mit den Pferden hast, ist ja auch nicht vergleichbar mit Dressur oder Springreiten.
Nee, das ist nicht vergleichbar. Und man muss auch sagen, Kasper ist ein ganz anderes Pferd und der gibt mir schon auch viel positives Mindset zurück. So. Man kann den sehr gut lesen mit seinen riesigen Ohren, die dann vorne sind die ganze Zeit. Und der guckt ja wirklich auf jedem Bild im Gelände, auf jedem Video, guckst dem ins Gesicht und der ist pure Freude. Also das kann keiner, selbst wenn Menschen Pferde nicht lesen können, guckst dem ins Gesicht und du kannst einfach nicht sagen, dass der keinen Spaß daran hat. Der galoppiert da los, der ist ja eine Galoppiermaschine vom Feinsten und der will galoppieren und wenn du den dann Richtung Sprung lenkst und nicht alles falsch machst, dann will der auch darüber. Das ist natürlich jetzt auch, ich will es nicht sagen, einfach für mich als Einstieg, aber es ist natürlich wirklich, wirklich hilfreich, dass ich den habe.
Wollte ich gerade sagen, und dass du auch jetzt weitermachen kannst, ne? Also ich finde in dem Reel, was du heute gepostet hast, sieht man ja extrem krass, wie viel Spaß ihr daran weiter habt. Also das macht einem Gänsehaut so, weißt du?
Ja, ich finde es so geil, dass er das eingefangen hat, dass das irgendwie drauf ist. Ich bin ja auch losgeritten und hatte ein Grinsen im Gesicht, weil auch da war, let's go!
Ein neues
Das hört man sogar auf der Helmkamera.
Ah, wie cool.
Das ist total schön. Also letztes Jahr habe ich es ein bisschen verflucht, dass ich noch dieses zweite Pferd habe und habe auch wirklich drüber nachgedacht, ob ich den verkaufe. Also es gab Momente. Ja, Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht und Gott sei Dank habe ich es auch jetzt nicht gemacht, als die Anfrage kam, ihn zu verkaufen. Ich bin einfach sehr froh, dass sich das so entwickelt hat jetzt, aber man muss manchmal eben durch Täler auch durch.
Du musst es ja erstmal machen, jetzt dieses erste Mal Turnierreiten, auch erstmal Geländereiten, um es wieder zu machen, weil das ist nicht vergleichbar mit einem Geländetraining oder wo auch immer. Selbst wenn das gut funktioniert, heißt es ja nicht, dass das in der Prüfung auch klappt. Also von daher umso schöner, dass das jetzt so easy war.
Ja, ich bin auch sehr happy und sehr dankbar und ich finde, man hat jetzt so einen Punkt, ab dem kannst du jetzt wieder weitermachen. Da ist nicht mehr ganz so dieses, ob das geht und dann könnte ich das nennen, aber vielleicht ist das auch zu viel und jetzt kannst du so ein bisschen, ich sag mal, normaler weiter überlegen.
Ja, du hast ja gerade schon angedeutet, dass internationale Turniere generell sehr teuer sind, aber Kronberg ja besonders. Du hast deshalb auch noch nebenbei gearbeitet. Magst du uns darüber noch ein bisschen was erzählen? Also es waren ja auch viele Top-Profis wie Andrew Hoy und Lara Delidike-Meyer am Start. Was hast du mit denen zu tun?
Ja, ich mache ab und zu ein paar Reels für die. Nein, also wer mir schon länger folgt, weiß ja, dass ich, also ich nenne es immer Creative Producer bin, aber im Neudeutsch sagt man ja öfter mal Videograf. Und normalerweise mache ich auch so ja Imagefilme für Firmen und sowas und bin jetzt gar nicht so viel als Videograf auf Turnieren unterwegs, dass ich jetzt so Reels für Reiter oder so mache. Aber bevor ich genannt habe, habe ich gedacht, naja, du hast das eine Pferd, über 4 Tage reizt du irgendwie eine Prüfung am Tag. Da kannst du ja eigentlich noch ein bisschen arbeiten nebenbei und dann kannst du dir das Turnier finanzieren. Dann ist das nicht ganz so ein schwarzes Loch finanziell. Es war natürlich jetzt am Ende doch ganz schön viel, weil Lara hat mehrere Pferde. Andrew hatte auch irgendwie 3 Pferde. Und dann willst du natürlich irgendwie auch alles kriegen. Und ich bin ja auch immer ein Fan von Behind the Scenes, also eben nicht nur den einen Sprung zu kriegen, sondern eben beim Fertigmachen oder danach oder wenn der Pfleger was macht oder so. Also irgendwie ein bisschen, um die Story ein bisschen zu erzählen. Und das ist natürlich dann aufwendig, weil du musst ja erstmal alle finden. Zeiten sind dann ja auch so, dass sie natürlich ausgerechnet dann reiten, wenn ich auch reite. Und da geht es natürlich nicht. Also reiten und Kamera gleichzeitig. Also meine Mama hat dann zweimal gedreht oder dreimal. Ach, der hat schon die Kamera in die Hand gedrückt und gesagt, du musst jetzt da drehen und ich reite parallel ab und dann kommst du wieder rüber und dann kriegen wir das irgendwie hin. Also das war schon eine wilde Nummer jetzt. Also mich haben auch einige auf dem Turnier angesprochen, so, wie ist das eigentlich mit 2 Jobs? Ich so, ja, das habe ich mir nur so halb überlegt vorher. Also ich muss mal überlegen, in welchem Rahmen das auch für die nächsten Turniere Sinn macht, weil natürlich sind die oft da und ich mache das auch total gerne, aber noch mit dem Schnitt und so weiter dann abends oder nachts, weil die wollen natürlich ihre Reels dann teilweise auch übers Wochenende halt haben, ist das schon doppelt anstrengend, weil ich mache ja noch Instagram parallel und versuche dann auch Reels für mich hochzuladen und dann wird es irgendwann halt so ein bisschen irre. Also auch an der Stelle sei noch mal gesagt, das ging natürlich alles nur, weil meine Mama dabei war und sich immer mega, mega gut um die Pferde kümmert. Da brauche ich mir einfach gar keinen Kopf drum machen, dass die Pferde irgendwie versorgt sind. Die füttert komplett, die geht Schritt, die mistet, ja, alles, was im Stall eben anfällt. Und dann macht sie meistens auch noch fertig. Und wir haben da einfach ein gutes System mittlerweile entwickelt. Wir machen das ja auch schon ein paar Jahre zusammen. Aber jetzt wird es ja tendenziell auch immer mehr und mehr und mehr auf dem Turnier, weil man sich um mehr Sachen kümmert oder weil ich wie jetzt eben noch gearbeitet habe. Und das geht natürlich nur, weil Mama sich da einfach so gut kümmert und alles immer im Hinterkopf hat, was ich vielleicht gerade nicht so im Hinterkopf habe.
Das glaube ich. Aber ist ja auch cool dann im Gegenzug, wenn du wie mit einem Andrew dann dich nochmal austauschen kannst zum Gelände. Also es wäre jetzt auch unabhängig vom Job wahrscheinlich gegangen, weil ihr ein gutes privates Verhältnis habt. Aber das hilft natürlich dann auch wiederum dir bei deinem Reiten. Ne?
Total.
Apropos Video, was macht denn dein YouTube-Kanal? Den hattest du ja auch mal eine Zeit lang sehr aktiv. Aber was ist da los?
Ja, ich sagte es ja eben schon. Es ist ja viel auf dem Turnier. Und selbst wenn ich nicht arbeite, also arbeite für andere Leute, sondern nur für mich in Anführungszeichen, dann ist es trotzdem ja die Pferde versorgen, reiten, Insta-Stories, das Drehen, das Hochladen. Hochladen ist meistens auf Turnieren ja auch nicht so einfach, weil das Internet schlecht ist. Wenn man dann wartet, bis Stories hochgeladen werden, dann wirst du komplett irre. Aber deswegen hatte ich dann YouTube ja irgendwann so ein bisschen sein lassen. Eigentlich ist es total doof. Ich mache YouTube ja total gerne und es ist ja eigentlich so das, wo ich ursprünglich mal herkomme. Und deswegen überlege ich halt die ganze Zeit, wie ich das so integriert kriege, dass es halt Sinn macht. Das Problem bleibt halt Hoch- und Querformat. Ja. Weil normalerweise würdest du ja sagen, naja, du drehst es ja eh alles, dann nutze es doch doppelt. Aber das funktioniert halt nicht. Weil bei Insta ist alles hochkant und bei YouTube ist alles quer. Und selbst wenn du jetzt in 4K drehst alles, dann kannst du trotzdem aus dem Quermaterial nicht unbedingt für Instagram die Stories dann rausziehen. Und die Leute wollen ja auch jetzt nicht quasi ein Downgrade bei Insta, dass sie dann bei Turnieren nur noch zweimal mich sehen und einmal ein Ergebnis oder so. Das ist, glaube ich, auch zu wenig. Aber es ist halt voll schade, weil du bei YouTube diese Langformate machen kannst und das auch immer gut ankam mit diesen FMAs und so. Man kann das ja auch noch jahrelang gucken. Bei Instagram findest du ja nichts mehr nach einem halben Jahr. Das ist so schade. Selbst wenn du das in den Highlights hast, dann guckt das ja kein Mensch mehr. Ja. Und das ist so mein Struggle im Moment, dass ich es total gern machen will oder wieder machen will. Ich glaube auch, dass die Community da ein bisschen sauer ist, ehrlich gesagt. Aber ich muss halt einen Plan haben, wie man es so integriert, dass es funktioniert. Und dass es halt für alles irgendwie funktioniert und auch im Nachgang funktioniert mit dem Schnitt. Weil das ist halt auch was, was deutlich länger dauert, als eine Instagram-Story hochzuladen. So, bis du das alles zusammen hast, bis du Musik da drauf hast. Meistens habe ich ja noch die Prüfung kommentiert, Intro, Outro. Das ist halt nicht in einer Stunde gemacht.
Nee, aber andererseits ist es halt auch ausführlicher. Ne? Du kannst mehr deine Gedanken dazu erzählen oder mehr drumherum, behind the scenes. Keine Ahnung, was bei Insta ja immer begrenzt auf eine Minute, wenn du es in der Story hast.
Ich finde es halt krass, weil wir haben ja heute Morgen überlegt, ob wir diesen Podcast aufnehmen und haben gedacht, naja, also reicht ja, wenn ich eine halbe Stunde erzähle. Und guck mal, wie viel ich jetzt erzählt habe.
Ja.
Und ich habe eigentlich ja schon super viel über Kronberg und das alles drumherum erzählt. Und trotzdem gibt es noch so viele Stories und Anekdoten und Sachen, die man erzählen kann. Und die könnte man halt wiederum gut auf YouTube unterbringen.
Ja, total, aber es muss sich halt auch da trotzdem dann irgendwie rechnen, ne? Weil, wie du sagst, erstmal das Aufnehmen kostet auch wieder Zeit und dann der Schnitt und Upload und alles Mögliche, ist halt schwierig.
Ja, total schwer. Aber mal schauen, ich habe es noch nicht abgehakt, aber ich habe noch keinen richtigen Plan. Ich habe schon überlegt, der Podcast, diese Staffel ist ja fast beendet, würde ich mal sagen. Also wir haben jetzt noch 5, 6 Folgen geplant in der Staffel 5 und dann macht der Podcast erstmal eine Pause. Und ich habe gedacht, ob ich, wenn der Podcast die Pause macht, quasi über die Saison, ob man dann quasi YouTube machen kann in der Zeit, wo man jemand beim Podcast spart. Allerdings will ich eigentlich ja beim Podcast Staffel 6, habe ich ja auch mir auch schon was überlegt, dass der nicht ganz Pause macht. Aber ja, ich bin dran.
Vielleicht hat ja irgendein Hörer oder eine Hörerin die zündende Idee. Die kann uns gerne mal pitchen, wie wir das lösen können.
Ja.
Sehr gut. Und magst du uns jetzt noch einen kleinen Ausblick geben auf die nächsten Wochen und Monate? Was ist mit Kaspar geplant an Turnieren und so weiter?
Also Kaspar geht Mitte April in Outcaspe. Nochmal 2 Sterne. Das ist auch ein sehr schönes Turnier, wo wir länger nicht waren auch. Also da freue ich mich auch drauf. Da müssen wir mal schauen, ob wir Nessie auch wieder mitnehmen, ob das überhaupt geht. Ich glaube, die sind sehr begrenzt in der Boxenanzahl und so. Aber das ist halt Mitte April, wo die Pferde eh in den 2 Stellen sind. Und ob, ach, ja, müssen wir nochmal gucken, wie das dann wird. Und dann will ich den eigentlich Anfang Mai in Münster reiten. Dann Ende Mai in Barbarovko die erste 3 Sterne. Barbarovko ist ja auch immer anspruchsvoll. Aber ich glaube, der ist dann mit 3x2 Sterne auch gut vorbereitet. Und ja, eigentlich steht der Turnierplan für den so das Jahr über, dass der dann halt eben bis in 3 Sterne geht und auf dem Level einfach erstmal ankommt. Also mehr habe ich dieses Jahr auch nicht geplant. Selbst wenn es super läuft, glaube ich, möchte ich einfach in 3 Sterne ankommen, möchte unterschiedliche Prüfungen reiten und da einfach sicher werden. Und auch in der Dressur in der 3 Sterne ist ja auch noch für ihn, sag ich mal, jetzt nicht neu, aber da müssen wir halt auch erstmal ankommen und besser werden und vielleicht mal eine schöne Platzierung mitnehmen.
Ja, der ist jetzt ja auch noch nicht so 3 Sterne erfahren, ne?
Also nee, hat das eine einzige beendet letztes Jahr, da war er gleich platziert in Hamm und in Streckum ist er ja nur Dressur und Springen gegangen und kein Gelände mehr. Von daher wollen wir die Saison jetzt nutzen, um da anzukommen. Ich sage das nur so, weil einige ja schon fragen, ob der auch 4 Sterne dieses Jahr geplant ist oder in meinem Kopf rumschwirrt. Und da sage ich ganz klar nein. Der ist 10 Jahre alt. Also das ist ja alles noch extrem früh für so ein Amateurpferd, sage ich mal. Und von daher haben wir ja noch hoffentlich ganz lange Zeit dafür.
Definitiv. Und das ist ja auch hier für dich jetzt eine Umstellung, erstmal den auf 3 Sterne Niveau zu reiten. Also mit Nessie war das ja 3 Sterne Niveau, ging ja... Ja, easy. Aber mit Kaspar ist ja doch noch was Neues.
Ja, das stimmt. Aber ich habe jetzt das Gefühl, auch jetzt nach der ersten Prüfung, der ist ja nicht so wie Nessie, dass der so doll springt. Also der springt ja nur so hoch, wie er muss. Und das macht er über A, L, 2 Stern, 3 Stern, völlig egal. Aber man merkt jetzt, okay, da ist wirklich genug drin. Also das war halt lange so ein bisschen die Frage, als man den so A geritten ist und Intro und so. Also der ist ja schon so ein kleiner Körperklaus. Und da habe ich lange... auch überlegt, ob der dann über so eine 3 Sterne auch rüberkommt, sagen wir mal blöd. Jetzt, nachdem Hamm gar kein Problem war und auch in den Springen das so gar kein Problem war und auch jetzt in Kronberg, ist der Parma so groß losgesprungen, hat einen riesen Satz gemacht über diese riesen Kisten. Da habe ich so gedacht, okay, ich brauche mir wirklich so langsam keine Gedanken mehr machen. Da ist auf jeden Fall genug drin.
Ja, cool. Aber darauf kann man dann ja aufbauen. Gibt einem
absolut,
guten Gefühl.
Ja.
Sehr schön. Hast du noch irgendwas zu erzählen? Irgendeine Anekdote oder lustige Story oder so?
Wir reden ja jetzt auch schon über eine Stunde. Hätte ich nie gedacht, dass wir jetzt so lange darüber reden. Aber es gab doch irgendwie ganz schön viele Updates.
Definitiv. Wie gesagt, seit Dezember ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen.
Ja,
ja.
Sehr viel Positives gerade und darüber freue ich mich sehr.
Jetzt bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen. Ich glaube, ihr habt jetzt ein ausführliches Update, was bei uns so los ist und was auch in der nächsten Zeit so ansteht. Und wenn jemand was wegen Hof oder Stall hört im nördlichen Niedersachsen, nahe Umkreis von Hamburg, dann wisst ihr jetzt Bescheid und könnt mal an mich denken. Also 2 Millionen kann ich nicht ausgeben, also eine riesige Reitanlage schließe ich aus. Aber irgendwas, wie gesagt, 5 bis 6 Boxen, Fläche für Weiden und am besten eine Wohnmöglichkeit direkt dran, sagt Bescheid. Vielen Dank an Vitanda für die Übernahme der Podcast-Folge. Wenn ihr auf der Suche nach Stallgamaschen seid, die nicht nur schützen, sondern auch aktiv unterstützen bei Regeneration, Stabilisierung oder im Therapieumfeld, dann schaut euch Vitanda unbedingt mal an. Ich nutze die Stallgamaschen aktuell halbtags bei Nessie. Alle Infos und Links zum Online-Shop findet ihr wie immer in den Shownotes. Und vielleicht gibt's bei Vitanda demnächst auch noch was Neues im Sortiment. Stay tuned! Was kommt als nächstes? Ja, gute Frage. Ich bin weiter dran an den 2 Gesprächspartnern, die ich auch letzte Woche schon im Kopf hatte bzw. angesprochen habe. Ist aber noch nicht ganz raus, wer es wird. Das heißt, ihr müsst euch wohl oder übel noch überraschen lassen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich riesig über eine Bewertung in eurer Podcast-App. Das hilft, dass noch mehr Pferdesportfans diesen Podcast auch entdecken. Folgt mir auch gerne auf Instagram, um keine Neuigkeit zu verpassen. Bevor wir zum Ende kommen, der Podcast bleibt natürlich kostenlos und das soll auch so bleiben. Wenn ihr Lust habt, mich zu unterstützen, könnt ihr mir gerne über PayPal an podcast@julis-eventa.de einen virtuellen Kaffee oder eine Möhre für die Pferde spendieren. Jeder Euro hilft und zeigt mir, was euch der Podcast bedeutet. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Vielen, vielen Dank und auch danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, wie immer am Donnerstag. Stay tuned.
Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 5.